Dann kommen wir zu unserem neuen Hauptthema.
Genau. Mein Hauptthema diesen Monats ist das Akutmanagement von Watt. In dem Fall nicht Ventilator-assoziierte Pneumonie, sondern Watt mit D, Ventricular Assist Device. Wenn ihr uns auch auf unserem Blog folgt, habt ihr bestimmt schon gelesen, was ich da geschrieben habe. Zunächst einmal muss ich mich ganz, ganz herzlich bedanken. Ich habe das nämlich nicht alleine geschrieben. Ich habe das mit dem guten Timo zusammengeschrieben. Timo ist ein ganz alter Freund von mir, ich muss kurz eine kleine Geschichte erzählen. Ich bin mit 19 nach meinem Abi auf diese Rettungswache gestolpert und wusste auch nicht so richtig, was auf mich zukommt. Und dann war da Timo. Und Timo war war damals Auszubildender auf dieser Rettungswache, der mir gezeigt hat, das und das machen wir so und so, das und das machen wir so und so. Aber quasi der mich so durch die ersten
Wochen geführt hat,
Wochen, Monate gelotst hat. Mhm. Später haben wir dann im Zivi und in der Ausbildung auch viele Dienste zusammen gemacht. Viel Eishockey-Manager zusammen auf der Rettungswache gespielt. Ist ja auch vollkommen egal. Mittlerweile ist Timo fast fertiger Internist und lebt in Berlin und hat deutlich mehr Expertise, was Ventricular Assist Devices angeht, als ich und hat mir geholfen, diesen Artikel zu schreiben.
Vielen Dank, Timo.
Genau, vielen Dank. Kommen wir zum eigentlichen Thema. Konstruieren wir mal ein Horrorszenario. Ja? Ihr sitzt in eurer Notaufnahme, auf eurem RTW-NEF, auf eurer Intensivstation, ist vollkommen egal, da wo ihr gerade halt Dienst versieht. Und zu euch kommt ein Patient ohne Puls, mit bewusstseinsgetrübt und es kommen Kabel aus seiner Brust.
Ich habe gerade so ein kleines Déjà-vu.
Die von euch, für die das Alltag ist, das werden wahrscheinlich wenige sein. Und für mich ist das kein Alltag. Deswegen sind Timo und ich zusammen drauf gekommen, das für euch alle aufzuschreiben, wie man mit solchen Patienten umgeht.
Hättet ihr das noch ein bisschen früher getan.
Ja, Johannes, erzähl eine Geschichte dazu.
Ja, also ich habe letztens einen NEF-Dienst versehen. Der Sonntag nach Torbens Hochzeit war das. Gott sei Dank ist es morgens echt nicht so viel. Und es piept, lass es 13 Uhr gewesen sein. Es piept auf jeden Fall. Und wir werden alarmiert zu einem bewusstlosen Patienten. Und es steht schon Kunstherzpatient schon auf dem Melder. Ja, wir kommen da an. Patient, also wir waren, man muss dann sagen, bestimmt 10 Minuten nach dem RTW dort. Und uns, kommt schon im Krankenhaus, werden wir empfangen mit einer Reha-Situation. Der Patient war relativ kräftig gebaut und lag auf seinem Bett. Die besagten Kabel kamen, aus der Brust. Es ging von diesen Kabeln, die liefen zu einem Steuergerät und von diesem Steuergerät lief ein weiteres Kabel an eine Steckdose. Mhm. Des Weiteren war der Patient tatsächlich bewusstlos, relativ hypoxisch, also blau, trotz Beatmung und ACLS-Maßnahmen, die er schon liefen, und er hatte tatsächlich keinen Puls. Mhm. Und das Erste, was mir in meinem Kopf ging, war Scheiße. So, also es war klar, das war auf den ersten Blick ersichtlich, es handelt sich tatsächlich um ein Elbert-System. Mhm. Das war meine erste Konfrontation in einem Notfall-Setting.
Wie diese Geschichte ausgeht, kannst du dir vielleicht nachher erzählen.
Ja, ich will nicht alles vorgreifen.
Lass mich jetzt erstmal einfach vielleicht das Herangehen erklären und erstmal überhaupt Elbert-Systeme erklären, für die da gar keine Ahnung von haben.
Sehr gerne.
Und dann können wir nachher wieder um deine Geschichte reden. Also erstmal, um so ein bisschen das Setting zu kriegen. Wir haben jährlich in Deutschland 150.000 Tote aufgrund von einer Herzinsuffizienz. Bei fortgeschrittener Herzinsuffizienz ist der Goldstandard der Therapie die Herztransplantation, wenn das Herz, salopp gesagt, komplett ausgelutscht ist. Allerdings werden in Deutschland nur 300 Herzen im Jahr transplantiert. Dass zwischen 150.000 und 300 eine gewaltige Lücke klafft, dafür muss man, das könnte ich wahrscheinlich meiner Cousine klar machen, und die ist in der 5. Klasse. Ja? Um diese Lücke zu schließen, werden seit 25 Jahren mechanische Herzunterstützungssysteme entwickelt. Eine Entwicklungslinie davon sind die Kunstherzen oder wie sie in Fachsprache heißen, TAH, Total Artificial Heart, bei denen das komplette natürliche Herz durch die Pumpe ersetzt wird. Diese Systeme sind extrem risikobehaftet, Embolien, mechanische Defekte. Deshalb sind sie nie flächendeckend eingesetzt worden. Durchgesetzt haben sich die sogenannten, wie der Titel sagt, Ventricular Assist Devices, die jeweils zu unterstützenden, in eine zu unterstützende Herzkammer implantiert werden. Das sind elektromagnetische Turbinen, die dann halt den Ventrikel anloben, also die das Blut aus dem Ventrikel herausschaffen in den Kreislauf.
Schönes Englisch.
Ja, schönes Englisch. Ich denke dabei spontan an Robocop oder Terminator, muss ich sagen. Ja, Robocop, weil der ja mein wirklicher Mensch war. Terminator war nie ein Mensch, ne?
Nee.
Okay, jetzt, wir driften ab in Filmtheorie.
Und das ein spannendes Thema.
Und das, Pin-Up Docs, der Filmpodcast. nein. Je nach der unterstützenden Herzkammer werden die unterschiedlichen Namen vergeben. Einmal Left Ventricular Assist Devices, LVAD, Right Ventricular Assist Devices, RVAD und B-Ventricular Assist Devices, BVAD. Ja? B-Ventricular, also beide Ventricular. Mit Abstand am häufigsten, gerade im ambulanten Bereich, also da, wo wir damit in Kontakt kommen, wenn man nicht in einem Zentrum arbeitet, sind allerdings die LVAD-Systeme. Ja, es gibt drei Therapieziele. Es gibt das Therapieziel Bridge to Transplant. Ja. Das heißt, der Patient wartet auf sein Spenderorgan und hat deswegen erstmal seinen VAT. Bridge to Recovery. Es gibt die Fälle, in denen die behandelnden Ärzte darauf warten, dass sich das Herz erholt. Manchmal ist dieses Unloading des Ventrikels halt reicht dem Herzmuskulatur, um wieder eine gewisse eigene EF aufzubauen, sodass man die wieder explantieren kann. Und es gibt die Destination Therapy, das heißt, die Patienten sind nicht gelistet oder haben keine Chance auf ein Herz. Und das ist einfach die Therapie, die ihr Leben noch verlängern soll. Wir reden in Deutschland derzeit jährlich ungefähr über 1000 implantierte LVAD-Systeme, wobei die Zahl steigt. Ja, und mittlerweile leben 50% der Patienten länger als 5 Jahre. Das heißt, diese Patienten akkumulieren, wenn man jetzt...
Die Wahrscheinlichkeit steigt, mit anderen Worten, auf eins treffen.
Genau, gerade wenn man im Dunstkreis von einem Zentrum
ja.
lebt. Die leben meistens nicht so weit weg von ihren Zentren. Ja, das heißt... dieses Wissen wird in den nächsten Jahren wahrscheinlich wichtiger werden. So viel erstmal zum Grundbau. Kommen wir zum technischen Grundlagen. Stark vereinfacht besteht so ein Watt aus 2 Komponenten. Einmal die elektromagnetische Pumpe, die am Herzen implantiert ist, und die Steuereinheit, von der Johannes gerade schon gesprochen hat, die der Patient meist in einer Tasche oder einem Rucksack mit sich herumträgt. Ja, die Pumpe saugt bei den LVADs das Blut apikal aus dem linken Ventrikel und pumpt es über eine starre Inflow-Kanüle wieder in die Aorta Aszendenz. Ja? Outflow-Kanüle. Also es pumpt über die Inflow-Kanüle aus dem linken Ventrikel in die Aorta Aszendenz über die Outflow-Kanüle, Graft, wie auch immer. Die Pumpe und die Steuereinheit werden über eine sogenannte Driveline miteinander verbunden. Die Stecker sind meistens abdominell oder epigastrisch aus dem Patienten ausgeführt. Die Steuereinheit ist ein Computer, der die Pumpe überwacht. Wie bei jedem vernünftigen Computer und insbesondere bei jedem medizinischen Gerät kann diese Steuereinheit ziemlich laut piepen und mittels zum Teil kryptischer Textnachrichten mit uns kommunizieren. An die Steuereinheit konnektiert sind 2 Akkus, die das Gerät natürlich braucht, um es mit Strom zu versorgen. Des Weiteren gibt es eine separate Tasche, die der Patient hoffentlich bei sich hat, in der Reserveakkus drin sind, ein Akku- und Ladegerät, eine Ersatzsteuereinheit und gegebenenfalls ein Stromkabel für die Steckdose. Ich denke, als ich das gelesen habe, immer an den Kollegen, der vergisst, sein Decktelefon zu laden. Es gibt doch in jeder Abteilung irgendeinen, bei dem das immer leer ist. Naja, die Akkus pro Akku haben ungefähr eine Laufzeit von 4 bis 6 Stunden. Außerdem befindet sich in der Tasche ein kleines Büchlein mit einer Kurzanleitung und Notrufnummer. Hotlines für den Watt-Kardiotechniker, den Watt-Arzt im betreuenden Zentrum und so weiter. Dafür muss die Tasche natürlich dabei sein. Versorgt ihr einen Patienten mit so einem 11-Watt präklinisch zu Hause, ist das ganz wichtig. Ihr müsst diese Tasche mitnehmen. Auch wenn ich als Rettungsassistent auch gelernt habe, es wird kein unnötiges Gepäck mitgenommen. Diese Tasche, auch die Reservetasche mit den Reserveakkus, ist für die Klinik, für die Weiterbehandlung in der Klinik, insbesondere wenn ihr die nicht in ein Zentrum fahrt, essentiell wichtig. Ja? Also ein Aufruf an alle Notärzte und Notfallsanitäter, die Tasche und alles Equipment, was zu diesem LVAT dazugehört, muss mit. Ja? So komplex dieses ganze System wirkt, am Ende sind die derzeit auf dem deutschen Markt eingesetzten Geräte nicht intelligent. Die arbeiten nach einer festen Drehzahl, die nur von einem Kardiotechniker geändert werden kann. Also das System passt sich nicht selbst an. Ja? Derzeit sind in Deutschland nur Pumpen mit einem kontinuierlichen Fluss im Einsatz. Die aktuelle Generation von Pumpen könnten theoretisch auch einen pulsativen Fluss. Es hat sich allerdings in Studien gezeigt, dass derzeit der kontinuierliche Fluss im Outcome dem pulsativen überlegen ist. Unser Herz ist normalerweise pulsativ. Der Unterschied ist, beim kontinuierlichen Fluss wird auch in der Diastole weiter gefördert. Beim pulsatilen wird im Endeffekt immer nur ein Pulsstoß wie beim natürlichen Herzen erzeugt. Ich weiß, Windkesselfunktion der Aorta, auch da kommt es in der Diastole, kommt ein Flow zustande, aber ihr wisst, was ich meine. Oder Unterschied ist. Im Alltag gibt es in Deutschland 3 wesentliche Hersteller. Einmal den Hardware HWatt, den HardMate 2 und den HardMate 3. Das sind die 3, die wir in Deutschland zu erwarten haben. HardMate 2 sollte über die nächste Zeit abnehmen, weil der HardMate 3 mehr verbaut wird. Ja? Gut, so viel zu den Grundlagen, nur damit ihr wisst, worum es hier ungefähr geht. Jetzt kommt ihr zu dem Patienten und fragt euch natürlich erstmal, ihr seht diese Pumpe, was mache ich hier? Ja? Erstmal Ruhe bewahren. Oder
erstmal den eigenen Puls fühlen.
Erstmal den eigenen Puls fühlen. Pin-Up-Ducks, don't panic. Keine Panik. Ja? Diese Patienten, hat Timo mir mehr als mal versichert, sind robuster, als man denkt und häufig sogar robuster als der nicht transplantierte Patient. Also der nicht mit
nicht unterstützte
Patient. Wir machen alles erstmal wie immer, nämlich A, B, C. Gerade bei A und B ändert sich ja erstmal gar nichts. Der Patient muss atmen und dann muss auch einen freien Atem bekommen. Bei C wird es spannend. Wie Johannes gerade schon gesagt hat, die Patienten haben nicht immer einen tastbaren Puls. Dass der Patient keinen Puls hat, heißt allerdings nicht, dass er keinen Kreislauf hat. Es liegt an dem kontinuierlichen Fluss, den die Pumpe erzeugt, weswegen wir keine Pulswelle fühlen können. Ja? Eine Blutdruckmessung kann, muss aber nicht klappen. Wir reden von einer Erfolgsquote von ca. 50% mit der Blutdruckmessung, weil der Ventrikel ja trotzdem weiter arbeitet, der ist ja nicht aus. Wir sollten deshalb auf jeden Fall eine Blutdruckmessung, einen Versuch oszillometrisch unternehmen. Ja? Wenn das nicht geht, müssen wir uns zusätzlich als Plausibilitätscheck müssen wir uns noch ein paar andere Kriterien für einen suffizienten Kreislauf suchen. Zum einen die Recap-Zeit, dann die Hautfarbe, Hauttemperatur und die Vigilanz. Ja, das sind so die Parameter, die mir präklinisch dafür einfallen. Innerklinisch, aber dann sind wir schon weiter. Der Urin-Output sicherlich auch noch ein Parameter. Aber halten wir es erstmal einfach. Recap-Zeit ist sicherlich das, was man heutzutage kennen sollte. Und auch, dass die einfach wichtig ist und nicht nur so ein
Pseudomarker.
Genau. Und Vigilanz ist, glaube ich, auch wichtig. Jetzt müssen wir uns das Gerät und die Technik angucken. Dafür brauchen wir so ein bisschen Struktur. Zunächst einmal guckt euch die Steuereinheit. Wie gesagt, die hat ein Display und kann akustische Alarme erzeugen. Ja? Die akustischen Alarme sind sehr laut und lassen sich im Gegensatz zu Beatmungsgeräten oder Monitoralarmen nicht so einfach von uns quittieren, sondern bleiben permanent an. Was natürlich wahrscheinlich auch nerven kann. Im Alarmfall steht im Text, was das Problem ist, beziehungsweise ein Lösungsvorschlag. Zum Beispiel steht da, das sind jetzt echte Alarme, die auf den deutschen Systemen draufstehen. Batterie 1 kritisch, Batterie 1 wächst. Wenn ihr den Artikel lest, das ist alles nochmal in schriftlicher Form auf unserer Seite. Da steht, ich habe da extra Lex, beziehungsweise Timo und ich haben extra Lex hingeschrieben, weil das ist, was da so steht. Fluss niedrig, anrufen. Ja, anrufen meint den Elbertechniker anrufen. Steuereinheit defekt, Steuereinheit tauschen. Watt gestoppt, Verbindungskabel anschließen. Das sind so. Ja. Die Kombination eines durchgehenden, sehr lauten Alarmtones in Verbindung mit einem rot hinterlegten Textinhalt weist auf eine schwere Systemeinschränkung oder einen Totalausfall hin. Ja. Wenn, ihr guckt euch also dieses System an, wenn da jetzt gar nichts draufsteht, kein Alarmton ist und kein Textbotschaft steht, dann ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass mit dem Watt erstmal alles in Ordnung ist soweit. Ja? Dann nehmt euch bitte einmal das Stethoskop und hört auf den Thorax drauf. Man hört diese Pumpe arbeiten. Vielmehr werdet ihr in diesem Thorax nicht mehr hören, weil das relativ laut ist. Und wenn die Pumpe kein Geräusch von sich gibt, dann habt ihr auch nochmal ein Zeichen, dass sie entweder nicht läuft oder andersrum. Wenn sie ein Geräusch von euch gibt, können sich euer Puls beruhigen. Die Pumpe läuft. Mhm. Ja? Batterien. Ihr guckt einmal, ob die Pumpe Strom hat. Entweder oben über das Textfeld oder über die Akkuanzeige selbst, wie jedes Handy auf dem Gerät drauf ist. Wenn der Patient Ersatzakkus dabei hat, könnt ihr die natürlich wechseln. Ganz, ganz wichtig, Akkus werden immer nacheinander gewechselt. Niemals beide Akkus gleichzeitig rausnehmen.
Habe ich mich auch gefragt in der Situation.
Ihr könnt... Meistens ist auch eine Stromverbindung da. Diese Stromverbindung wird meistens anstelle eines Akkus in ein Akkufeld eingeklemmt. Ja, also das Stromkabel kommt natürlich auf das Gerät an, kommt meistens in eine von diesen Akku-Dinger rein.
Ich versuche mich gerade zu erinnern, das ist wirklich so.
Man muss ehrlich sagen, wenn die Akkus laufen, braucht ihr das nicht. In der Klinik, wenn ihr den Patienten dann plötzlich auf eurer Intensivstation oder so habt, ist es natürlich langfristig sinnvoll, euch den Rücken freizuhalten, das Ding irgendwie an den Hausstrom zu kriegen.
Bitte nicht als Stolperfalle auslegen, das Kabel.
Genau, wie jedes Kabel. Ja? Gut, so viel erstmal. Wenn die Steuereinheit im Regelbetrieb ist und läuft, also Steuereinheit im Regelbetrieb, das Ding summt, die Akkus sind nicht leer. Die Driveline ist korrekt verbunden. Ja? Dann können wir einmal nochmal einen ruhigen Blick auf die Steuereinheit werfen, weil wir schon mal sicher sind, dass der Patient vielleicht nicht ganz kritisch ist, kreislaufmäßig, und gucken, was gibt das Ding denn für mir für Informationen. Tendenziell gibt das Ding zwei Informationen raus. Einmal den Blutfluss in Litern pro Minute und einmal die RPM, also die Rotationszeit pro Minute. Ja? Der Blutfluss sollte irgendwo zwischen 4 und 7 bis 8 Litern pro Minute liegen. Das ist von Patient zu Patient unterschiedlich. Mhm. Rotationszahl ist je nach Gerät und Art des Motors unterschiedlich. Ich habe die Zahlen in den Artikel reingeschrieben. Also wenn ihr reingucken wollt, guckt es euch an. Das müsst ihr euch aber nicht merken. Dafür werden die Notfälle zu selten sein, dass ihr euch jetzt für das einzelne Gerät das merkt. Das ist Aufgabe der Kardiotechniker. Ihr solltet diese Zahlen nur ablesen können und dem Kardiotechniker durchgehen. Wenn das Gerät jetzt tatsächlich nicht arbeiten sollte, ja, also ihr hört nichts über dem Thorax, dass die Steuereinheit blinkt rot und gibt einen nervigen Piepton von sich, und der Patient ist nicht bei Bewusstsein, hat auch sonst keine Zeichen für einen adäquaten Kreislauf, dann müsst ihr...
Dann ist jetzt der Moment gekommen, schreien im Kreis zu laufen.
Und ihr könnt das ganze Ding, ja genau, dann ist der Moment gekommen, schreien im Kreis zu laufen. Ihr könnt natürlich noch versuchen, durch Akku wechseln, oder ihr solltet noch versuchen, durch Akku wechseln, korrekte Verbindung der Driveline und korrekte Verbindung der Steuereinheit, das Ding wieder zum Laufen zu kriegen. Wenn ihr das nicht wieder zum Laufen kriegt...
Klemmschell.
ACLS, ganz einfach reanimieren. Es besteht die theoretische Chance, dass ihr damit das Myokard weiter verletzt. Da steckt halt eine Kanüle drin im Myokard, auf der ihr dann rumdrückt. Der Patient hat aber auch sonst keine Chance. Ja, das Elbert arbeitet nicht, das Herz schlägt nicht, offensichtlich, oder nicht ausreichend, dass er einen Puls hat. Das heißt, ACLS ist seine einzige Chance. Es gibt keine Studien dazu, nur eine kleine mit 8 Elbert-Patienten, die reanimiert wurden. Bei keinem kam es zu einer Verletzung durch das Elbert im Rahmen der Reanimation und 4 von den 8 konnten erfolgreich reanimiert werden. Ja, also wenn ihr für den Fall kommt, müsst ihr das machen. Gut. Nach dem Basischeck kommt, wie auch bei jedem anderen Patienten, unser erweitertes Monitoring. Blutdruck, habe ich schon was zu gesagt. Auf jeden Fall versuchen, den zu messen. Am besten ist mittels oszillometrischer Blutdruckmessung, die ja eigentlich mittlerweile auf jedem RTW verlastet ist. Der MAD sollte, wenn alles regelrecht funktioniert, zwischen 70 und 80 liegen. Ja? Die kritische Untergrenze liegt ungefähr bei 60 mm HG Mitteldruck, nicht systolisch Mitteldruck. Der systolische Blutdruck sollte ungefähr bei 100 sein. Der sollte 140 nicht deutlich überschreiten. Mhm. Ja. Wattsysteme sind nachlasssensibel. Die Pumpen arbeiten anhand von spezifischen und je nach Modell und Patient festgelegten Druckvolumenkurven. Vereinfacht gesagt definiert sich der Fluss aus der eingestellten Drehzahl sowie der Druckdifferenz zwischen Vor- und Nachlass. Aus diesem Grund können bei normalen Patienten in Notfallsituationen regelhaft tolerierte systolische Blutdruckwerte, also 140, was für jeden normalen Patienten normal ist, bei Watt-Patienten zu wirklichen Problemen führen, weil der Blutdruck aufgrund der hohen Differenz zwischen Vor- und Nachlast zu einer reduzierten Leistung führt und dadurch einfach zu wenig Blut gefördert wird.
Was man an der Pumpe aber sehen müsste.
Was man an der Pumpe sehen
müsste. Am Minutenvolumen.
Daran müsste man das sehen. Aber wenn ihr eine zu geringe Leistung durch die Pumpe habt und der Patient hat einen 140er Blutdruck gemessen, dann müsst ihr den senken. Ja? Mhm. Zum Senken nehmt ihr Urapidin. Nitro verbietet sich, weil ihr bei Nitro die Vorlast wegnimmt und dann zwar den Blutdruck senkt, aber die Differenz
bleibt gleich.
Oder gleich. Dazu finde ich Nitro immer sehr, sehr schlecht steuerbar, deswegen bin ich da eh kein Fan von.
Willkommen im Club.
Und Reflextachykardie, bla bla bla. Aber in dem Fall, Nitropräparate verbieten sich. Wir nehmen Ebranchil, ist ja auch viel mehr. Weiter zum erweiterten Monitoring. SpO2, wir haben das gleiche Problem wie beim Blutdruck. SpO2 ermittelt das ja anhand einer Kurve, deswegen ich predige immer im Rettungswagen, macht mir bitte die Kurve an, weil nur wenn man eine vernünftige Kurve hat, kann man den Wert, den das SpO2-Gerät ausspuckt, auch glauben oder verwerten. Genau das gleiche Problem haben wir beim Elbert. Wir haben einen kontinuierlichen Fluss. Dafür sind SpO2-Sensoren nicht ausgelegt. Das heißt, es kann ein Wert angezeigt werden, muss aber nicht. Wenn ein Wert angezeigt wird, glaubt ihn nicht, ohne zumindest einen Plausibilitätscheck zu machen. Wenn der Patient komplett blau ist im Gesicht, aber eine Sättigung von 98% angezeigt wird, dann wird da irgendwas nicht stimmen. Ja? EKG. Nach Blutdruck und SpO2 das, was das Basismonitoring im Rettungsdienst und auch initial auf Intensivstationen und Notaufnahmeruhr vervollständigt, Überwachungs-EKG als auch 12-Kanal, beides. Das wird beides artefaktüberlagert sein, weil dem Patienten halt eine elektromagnetische Pumpe ins Herz eingebaut wurde. Genau. Trotzdem solltet ihr das ableiten, weil maligne Rhythmusstörungen natürlich symptomatisch sein können, weil der Ventrikel ja trotzdem noch pumpt. Ja. Trotz der Artefakte können diese Rhythmusstörungen zum Teil identifiziert werden. Ja. Bei instabilen Patienten, in denen ihr beim EKG eine maligne Rhythmusstörung seht, also einen schockbaren Rhythmus, VT oder Kammerflimmern, muss defibrilliert oder kardioretiert werden. Alternativ könnte man bei hämodynamischer Relevanz über Aminodaron als Alternative sprechen. Ja. ja, kann man diskutieren. Sagt Timo auch, Amiodaron oder Schock, auch da, es gibt keine, also diese Geräte sind keine Kontraindikationen.
Für beides. Also für Strom.
Für Strom. Man kann natürlich aber genauso gut Amiodaron erwecken. Mhm. Wenn nur leichte Symptome, wenn ihr jetzt aber eine, ihr seht eine VT deutlich, der Patient, dem geht's aber gut, ja, dann bitte erst Rücksprache mit dem Zentrum halten, bevor ihr ihn kardiovitiert schockt oder ihn gegebenenfalls erst im Zentrum schocken und vorher ein Schluckecho machen. Das Problem ist, dass sich im Rahmen dieser Kanüle im Herzen auch Trompen bilden können. Mhm. Die können einmal mittels TEE ausgeschlossen werden. Bei instabilen Patienten ignorieren wir das. Ja?
Machen wir so.
So. Ich habe schon gesagt, Elwarts lieben Volumen. Das heißt, wenn ihr einen kritischen Patienten, einen instabilen Patienten habt, könnt ihr ohne weitere Diagnostik erstmal 500 ml bis 1 Liter Vollelektrolytlösung dem zugutekommen lassen. Das wird mit an sich halt ganz einer Wahrscheinlichkeit seinen Zustand nicht verschlechtern und mit einer ganz guten Chance seinen Zustand verbessern, weil ihr die Vorlast steigert, durch Vorlast den Ausfluss steigert. Mhm. Ja. Gut. Außerdem gibt es so Komplikationen, wenn die Patienten zu trocken sind, dass sich die Inflow-Kanüle an die Herzwand ansaugt. Ja.
Und dann kein Auswurf mehr da ist.
Kein Auswurf mehr da ist. Die Therapie dieser Komplikation ist einfach schnell Volumen geben, damit sich der linke Ventrikel wieder füllt und sich das Ganze von der Herzwand ablöst. Mhm. Ja. Gut. Wenn ihr das alles habt, dann ruft ihr bitte erst das Elwart-Zentrum. Es macht keinen Sinn, das Zentrum anzurufen, bevor man sich das Gerät angeguckt hat und einmal den Patienten Basis untersucht hat. Weil, wenn er reanimiert werden muss, wird euch das Elwart-Zentrum auch nichts anderes sagen, als ihr müsst ihn reanimieren und hierher bringen.
Ja.
Ja. Das heißt, diese Maßnahmen, die ich bis jetzt erzählt habe, die macht ihr und danach ruft ihr das Zentrum an. Dass ihr dem Zentrum durchgeben könnt, das Gerät zeigt mir einen Flow von 4 Litern an. Der Patient hat keine maligne Rhythmusstörung, die Rotationszahl liegt da und dabei.
Ja.
Genau. Das sind auch die Basics, die ihr können sollt. Das ist das, was ihr im ersten Moment den Patienten das Leben rettet. Ja. Timo und ich möchten euch noch ein paar mehr Sachen anbieten, wie man den Patienten weiterversorgt. Das betrifft jetzt eher die ZNA oder die Intensivstation als den Rettungsdienst. Im Rettungsdienst ist es sicherlich sinnvoll, den Patienten in das Elwart-Zentrum zu bringen, wenn es räumlich erreichbar ist. Ja. Aber begeht auch keinen Fokussierungsfehler. Wenn mit dem Elwart alles in Ordnung ist, der Patient hat ganz viele andere Organe, die auch nicht funktionieren können. Ja, der kann genauso einen Schlaganfall gekriegt haben, der kann auch genauso gut unterzuckert sein. Ja? Vergesst neben dem Elwert die ganze Basisdiagnostik nicht. Okay. Kommen wir zum erweiterten Monitoring, erweiterte Diagnostik und Therapie. An diesem Punkt gelangen wir zu einem Scheideweg. Die Patienten mit einem adäquaten Elwart-Flow und einem MAD über 60 bzw. 70 haben höchstwahrscheinlich ein anderes Problem, das habe ich gerade schon gesagt, löst das andere Problem, guckt wo andere Probleme. Mhm. Habt ihr einen inadäquaten oder einen Flow oder einen zu niedrigen MAD, müssen wir weiterschauen, warum das so ist. Besteht keine therapiebedürftige Herzrhythmusstörung oder hypertensive Entgleisung, ist es an der Zeit, sich ein Bild vom Volumenstatus des Patienten zu machen. Hier können wir wieder neben natürlich stehende Hautfalte, Beinödeme angucken, wie auch immer. Das Beste ist Prokus. Ja? Auch wenn es nicht besonders genau ist, haben Timo und ich sind wir übereingekommen. Timo ist auf dem Weg zum Kardiologen. Er ist eher der Herzschaller, ich bin eher der Bauchschaller. In dem Fall ist für Ungeübte wahrscheinlich die Vena Cava Inferior das leichter zu schallende, weil im Herz halt eine Titankanüle steckt.
Könnte schwierig werden.
Da braucht man schon ein bisschen Übung, um das zu schallen und sollte atypische Schallfenster benutzen. Von subxyphoidal sollte es allerdings gehen. Meinte Tino. Hier kann man nichts so. Mhm. Jetzt gucken wir uns die Ventrikel an. Wenn wir einen schmalen rechten Ventrikel haben oder eine ganz schmale Vena cava inferior, dann hat der Patient offensichtlich zu wenig Vorlast. Um dieses Problem noch weiter einzugrenzen, ist die Frage, wie hoch ist der Flow des Elberts? Bei niedrigem Flow haben wir eine Hypovolemie. Die Frage, die sich jetzt noch stellt, fehlt Flüssigkeit oder fehlt Blut? Ja, ganz, ganz klar. Wenn der Patient trocken ist, fehlt am ehesten Flüssigkeit. Wir gucken aber einmal nach Blutungsquellen. Die Patienten sind voll antikoaguliert. Das heißt, sie haben Makomar plus zum Teil doppelte Plättchenhemmung plus einen erworbenen durch die Pumpe von Willebrand-Faktormangel. Die haben allen Grund zu bluten. Ja? Einmal Bauch schallen und gucken, ob da freie Flüssigkeit ist, ob die im Bauch bluten. Obere, untere GI-Blutung ausschließen, größere Hämatome, immer gern genommen Iliopsoas-Hämatom, habe ich schon häufiger gesehen, sieht man, wenn man beim Schallen weiß, worauf man achten muss, auch ganz schön.
Ja.
Also Muskeleinblutung. Ja. Urintrakt kann auch machen. Wenn wir eine Blutungsquelle finden, geben wir EKs, ja, um das wieder auszufüllen. Was ja im Endeffekt auch nichts anderes als Volumen ist. Bitte auf gar keinen Fall den Patienten sein Vitamin K nehmen oder noch schlimmer Conagion. Conagion ist kontraindiziert, also Vitamin K.
Mhm.
Ja? Also vorher, falls ich es falsch gesagt habe, wenn der Patient Vitamin K Antagonisten hat, die ihm auf gar keinen Fall wegnehmen, er darf auf gar keinen Fall Vitamin K kriegen, um es mal richtig zu stellen. Ja?
Okay, bestimmt.
Wenn wir den Patienten nach Absprache mit dem Zentrum einen Teil seiner Antikoagulation klauen, dann mit PPSB berechnet, dass wir wirklich sagen, wir möchten die INR auf so und so viel einstellen, wir geben so und so viele Einheiten PPSB. Ja. Gibt es keine Blutungsquelle, Vena cava inferior ist schmal, denn Volumen, haben wir oben schon drüber gesprochen, könnt ihr relativ pauschal machen. Ja. Und was ist beim hohen Flow? In diesem Fall liegt ein Problem beim peripheren Widerstand vor. Ja? Was fällt uns da als erstes ein? Ein hoher Flow?
Sepsis.
Genau, Sepsis. Wir haben natürlich mit diesem Kabel, was da aus der Brust ragt, einen wunderbaren Infektfokus, der auch häufig eine Infektquelle darstellt, allerdings auch häufig chronische Infekte, die nicht zu einer Sepsis führen. Wir müssen genauso Infektfokus-Suche machen wie bei jedem anderen Patienten. Im Hinterkopf behalten, dass wir vielleicht den Infektfokus da schon haben, aber wir müssen genauso Urinkulturen gewinnen, wir müssen drei Blutkulturen gewinnen. Wir beginnen eine antiinfektive Therapie mit einem Breitspektrum Antibiotikum. Wir geben Volumen, wie nach Sepsis 3 Leitlinie E. Und wir beginnen auch mit Nord. Wichtig hierbei, den Blutdruck nicht zu hoch einstellen. Wir wollen MAD von 65, 70, was ja auch das Ziel für den normalen Patienten ist. Aber keine Systole über 120 möglichst. Ja? Gut. Auch wenn der Elbert die häufigste Infektionsquelle ist, müssen wir mit der, also die Driveline, nicht der Elbert, muss man sagen, müssen wir ganz vorsichtig mit dem Verband sein. Timo hat inständig davor gewarnt, selbst diesen Verband abzufrickeln, wenn nicht das Elbert-Zentrum euch das explizit sagt.
Mhm.
Die Angehörigen sind da drin meistens geschult, wenn der Patient ambulant ist. Oder ihr habt vielleicht in eurem Haus eine Elbert-Schwester. Das Problem ist, dass diese Driveline extrem gut zugentlastet werden muss, während das verbunden wird. Wenn da was schief geht, könnt ihr den Patienten umbringen. Muss man ehrlich sagen. Das heißt, ein Verbandswechsel gehört entweder in die Hand von erfahrenen Angehörigen, die da extra Kurse für besucht haben, oder in die Hände von der Elbert-Schwester im Zentrum.
Mhm. Es ist auch als Arzt nicht unsere Aufgabe, diesen Verband zu wechseln, obwohl wir natürlich, wir Ärzte, immer alles können, beziehungsweise gerne so tun. Gut. Hoher Flow ohne Infekt. Das ist eine extrem seltene Konstellation. Am ehesten liegt das dann an vasodilatativen Medikamenten, die falsch dosiert wurden. Verdächtige Medikamente absetzen und genau wie bei der Sepsis Vasopressor und Volumen starten.
Ja. So, jetzt sehen wir im Echo keinen schmalen rechten Ventrikel, sondern einen großen rechten und einen großen linken Ventrikel. Da haben wir im Endeffekt zwei Differentialdiagnosen. Einmal die Pumpenthrombose und die Obstruktion. Im Falle einer Pumpenthrombose wird aufgrund der Lokalisation des Thrombus im Bereich des Impellers und der entsprechend höheren Reibung häufig der Alarm hohe Leistung ausgelöst. Liegt einfach in dem Thrombus. Ein weiterer Hinweis kann das Vorliegen einer von gesteigerten Hämolyseparametern im Labor sein, wobei eine leichte Erhöhung leider normal ist. Das muss schon eine massive sein. Ja? Klinisch beklagen die Patienten oft colafarbenen Urin, also schwer schwarzen, dunkelbraunen, schwarzen Urin. Diese Symptomatik einer Pumpenthrombose kann von leicht bis akut vital bedrohlich alles sein. Ja, die Sicherung der Diagnose ist leider nur im Zentrum möglich. Die Mortalität beträgt bis zu 50%, ist natürlich sehr, sehr hoch.
Ja.
Kontaktiert im Verdachtsfall das Zentrum. Mit dem Zentrum werdet ihr einen Heparinbolus diskutieren, zusätzlich zu der Antikoagulation. Wenn der Patient im Periarrest ist, ist die einzige Chance von ihm eine Lysetherapie, ja, um diese Thrombus aufzulösen. Die Obstruktion geht eher mit einem niedrigen Fluss einher, als mit einer hohen Leistung wie die Pumpenthrombose. Die wird CT-angiografisch gesichert, kann man sich ja leicht vorstellen. Ein großer rechter und ein schmaler linker Ventrikel. Wie bereits oben erwähnt, kann sich die Pumpe leider auch festsaugen, besonders beim hypovolemen Patienten. Also Volumen rein und Elberzentrum kontaktieren. Ihr seht eine rechtsventrikuläre Wandbewegungsstörung tatsächlich im Echo, trotz der erschwerten Schallbedingungen. Der Patient hat Thoraxschmerzen oder ihr habt tatsächlich sogar infarkttypische EKG-Veränderungen. Dann könnte der Patient natürlich trotz des Elberns auch noch einen Herzinfarkt haben. Ein linksventrikulärer Infarkt wird ihn wahrscheinlich wenig interessieren, weil da ja das Elbert arbeitet. Ein rechtsventrikulärer Infarkt kann genauso Probleme machen wie bei jedem anderen Patienten auch.
Mhm.
Wenn ihr wirklich die Diagnose eines rechtsventrikulären Infarktes habt, macht Dobutamin Sinn, um rechtsventrikulär einfach eine positive inotrope Wirkung zu erzielen. Da sei nochmal unseren Podcast Katecholamintherapie auf der ITS verwiesen. Wenn ihr keine Wandbewegungsstörungen seht, ist eine Lungenembolie noch zu diskutieren. Ja, auch das natürlich mit einer Volumenbelastung des rechten Ventrikels, deswegen großer rechter Ventrikel. CT-Angio, Perfusion, Ventilation, Zinti, ist beides möglich, trotz des Elberts. Ohne Studien zitieren zu können, haben Timo und ich gesagt, Dedimere machen bei diesen Patienten keinen Sinn.
Macht keinen Sinn, weil einfach eine generelle Gerinnungsaktivierung vorliegt.
Wenn eine Lungenembolie detektiert wird, die ja, sonst wären wir ja hier in unserem Algorithmus nicht darauf gekommen, hämodynamisch relevant ist, sollte eine interventionelle Therapie, wenn verfügbar, Analyse vorgezogen werden. Ansonsten muss man natürlich mit dem Zentrum in Lysetherapie diskutieren bzw. den Patienten verlegen, kommt immer so ein bisschen auf die Gegebenheiten. Wenn keine Lungenembolie vorliegt, handelt es sich am ehesten um eine akute bzw. subakute pulmonale Hypertonie. Das ist gar nicht so unwahrscheinlich, sagt Timo, weil diese Elbert-Patienten relativ häufig eine pulmonale Hypertonie entwickeln. Ja, weil ja nur der linke Ventrikel unterstützt wird. Ja. Im Endeffekt ist aber die Therapie für uns im Akutmanagement die gleiche. Wir geben hochdosiert Sauerstoff, Eulalilie, Astrant, Ahoi, um möglichst maximale intrapulmonale Vasodilatation zu erreichen und hier den Druck zu senken. Großzügig eine Intubation erwägen, auch wenn es natürlich schwierig wird, diese Patienten, wenn es eine pulmonale Hypertonie ist, zu weanen, aber wenn das die einzige Möglichkeit ist, dann ist es halt so. Kann natürlich auch eine CPAP-Therapie bzw. NIF-Therapie erwägen. Muss sich aber immer bewusst sein, dass zu hohe Piepwerte natürlich wieder die Vorlast senken und damit wieder das Watt beeinflussen. Alles nach. So, ich glaube, das war genug Info. Ja?
War schon ordentlich.
Noch eine generelle Anmerkung, ich glaube, das ist eigentlich jedem klar, aber Watts sind nicht MRT-fähig. Ja. Wenn man diese Tasche und das Gerät sieht,
sollte das klar sein.
Sollte man sich das schon denken. Ja, das möchtest du nochmal kurz die Kernpunkte zusammenfassen.
Also, unsere Keyfacts, beziehungsweise Keyfacts, schwacher Puls, beziehungsweise gar kein Puls, kann normal sein.
Ja.
Hier nicht auf Glatt, nicht auf Glatteis führen lassen. Strukturiert die Patienten trotzdem untersuchen. Wenn das Elva gut funktioniert, was man ja anhand der Flowrate und der Drehzahl sehen kann, dann gucken, ob es andere Diagnosen gibt, die dafür sprechen, dass dieser Patient ein Problem hat.
Mhm.
Also den Patienten weiter untersuchen, im Zweifel Volumen geben, Elvas lieben Volumen,
ja,
und alles mitnehmen in die Klinik.
Mhm.
Und versuchen nach Möglichkeit, das implantierende Zentrum anzufahren, wenn es jetzt nicht eine Weltreise ist, und immer zuerst einen eigenen Puls fühlen.
Ganz genau. Für alle, die von euch das nochmal nachlesen wollen, auf unserer Homepage ist das Ganze nochmal in schriftlicher Form zusammen mit einem Algorithmus. Dieser Algorithmus ist von mir jetzt nicht so gedacht, dass man den abarbeitet oder auswendig lernt. Ich persönlich bin einfach ein sehr optischer Mensch und wenn ich sowas in Form einer Grafik sehe, kann ich mir das besser merken. Deswegen habe ich den nochmal aufgeschrieben. Für euch, die das genauso geht, der Algorithmus ist da als JPEG, auch nochmal als PDF zum Runterladen. Und Timo war so freundlich, die SOP, die er für seinen eigenen Schwerpunktversorger, auch kein Zentrum, also Timo arbeitet nicht im Zentrum, das ist auch ein Haus wie unseres vergleichbar, die SOP, die er für das Haus geschrieben hat, mir zu geben. Wir haben die anonymisiert, damit ihr nicht wisst, welches Haus das ist. Ihr könnt euch die SOP da angucken und wenn ihr wollt, natürlich auch für euer eigenes Haus übernehmen bzw. anpassen.
Gut, so sieht das aus. Vielen Dank, Torben. Ich wollte Ihnen erzählen, wie es von mir ausgegangen ist.
Ja.
Im Endeffekt, was soll ich sagen? Der Patient war apnoeisch. Ich vermute, aufgrund einer Pneumonie ist intubiert worden. Wir haben ACLS weitergemacht. Weil ich natürlich auch erstmal das große P in den Augen hatte, als ich das da alles so gesehen habe. Und dann ist mir auch eingefallen, als der Patient dann intubiert war und wir auch ein ordentliches CO2 hatten, was irgendwie so gar nicht zu dieser Reanimationssituation passen sollte, dass alle diese Patienten ja einen Notfallausweis haben. Ich habe meine Fortbildung in irgendeiner, wie ein Notarzt oder irgendwo in der Intensivstation vor 2, 3 Jahren gelegt zum Thema. Und tatsächlich, die Ehefrau kam dann damit um die Ecke, der klebt nämlich nicht in dieser Tasche, die da auch war. Und auf Nachfrage kam die Telefonnummer und dann habe ich da angerufen. Und dann sind wir zusammen das Elva-System durchgegangen, was auch tatsächlich gut funktioniert hat. Und die Ärztin aus dem Maximalversorger war sehr nett aus dem implantierenden Zentrum und hat mir gesagt, sie wird einfach ungefähr 10-mal von irgendwelchen NRFs angerufen.
Mhm.
Also besteht großer Schulungsbedarf in dem Bereich, was einfach doch gemessen auf die einzelnen Rettungsstandorte natürlich sehr selten vorkommt. Am Ende von, wir haben den Patienten in dieses Zentrum gefahren, weil es für uns von der Fahrzeit minimal länger war, als unser eigenes Haus zu fahren. Ihn im Schockraum abgegeben, der hat dann auch eine CT-Diagnostik bekommen, noch zum Ausschluss einer Elva-Thrombose, da war nichts. Und am nächsten hat er also eine Pneumonie mit einem respiratorischen Versagen gehabt.
Diagnose abseits.
Genau, im Endeffekt kein Elva-Problem, aber so klein, so ein bisschen zum Schmunzeln. Ich war auch sehr überfordert von der Akkutechnologie, weil der war ja noch an der Steckdose und wir wussten natürlich alle nicht so richtig, und das sind, wie man diese Akkus jetzt an das Gerät oder in so eine Art Gürtelholster, in dem man diese Akkus reinmacht.
Es gibt verschiedene, es gibt Gürteltaschen, es gibt Rucksäcke.
Ja, genau, aber das war so, das sah aus wie so ein wie aus dem Film von so einem Maschinengewehr, wo man diese Akkus so reinklickt. Und dafür musste ich aber erstmal das Gerät von der Stromversorgung trennen, und da lag der Hase im Pfeffer, weil das sind 2 Kabel, die da reinlaufen. Und ich habe tatsächlich dann nochmal angerufen in dem Elva-Zentrum, weil ich halt mir schon gedacht habe, dass ich nicht alles gleichzeitig auseinanderbauen darf. Und sehr zum Schmunzeln meines Notfallsanitäters jetzt, aber auch nicht besser wusste. Aber im Endeffekt haben wir intuitiv alles richtig gemacht. Also ich kann, oder vieles richtig gemacht. Mit Unterstützung des Zentrums ging das dann auch alles gut über die Bühne. Man muss sagen, dass diese Geräte relativ selbsterklärend dann sind und sind halt Medizinprodukt. Also das merkt man schon, dass man da jetzt, also es wird, man wird quasi immer drauf gestoßen, dass man das vielleicht besser nicht machen sollte. Und das Gerät selber hat auch nur zwei Tasten, also dieses Device. Man kann da auch nichts verstellen. Also man kann da rumdrücken drauf, wenn er lustig ist. Da wird nichts passieren, außer dass er einem anzeigt, wie die Flussrate ist und wie die Drehzahl ist.
Ja.
Also eigentlich alles gar nicht so schlimm.
Und das erste Mal geht der Puls halt
noch. Genau, und man ist sehr irritiert davon, dass man keinen Puls tasten kann. So war es in dem Fall halt, das hat ja auch die RTW-Q gleich auf diesen ACLS-Pfad gebracht, sozusagen. Da war es ein reines Hypoxie-Problem im Endeffekt, retrospektiv muss man sagen. Und dass man auch keine Sättigung ableiten kann. Also wir haben uns mit dem CO2 dann entlang gehandelt.
Ja, im Prinzip. Guter Parameter, wenn er in der Tubus drin ist.
Genau.
Guter Kreislaufparameter, der immer funktioniert.
Genau. So war es in dem Fall dann auch.
Ja,